Das glaubt ja kein Mensch! Und ab
Meine Damen und Herren, Habemus Lannister, wir haben einen Trainer. Es ist der 8. Dezember 2025. Wir schreiben die Uhrzeit 9:15, etwas später als gewohnt. Und er, die Lichtgestalt von der Allgemeinen Zeitung, das Gesicht, die Stimme und der Füllschreiber, Florian Schlecht ist bei mir im Hinterhofsänger-Talk. Mein Name ist Jan Budde und ich heiße ihn herzlich willkommen.
Ich fühle mich richtig geadelt mit dieser Begrüßung. Die habe ich ja gar nicht verdient tatsächlich. Vor allem habe ich aber nach dem Tag heute jetzt erstmal klebrige Hände und ich fürchte, das wird dich jetzt erstmal zu einem ganz miesen Gag verleiten.
Nö, du hattest vielleicht ein touchy Subject, also so ein bisschen ein ekliges Thema.
Ja, heute war Pressekonferenz tatsächlich. Das war vielleicht nicht das eklige Thema, ja. Also vor allem ging es da um auch die Begründung vielleicht für ekligen Fußball, ja. Da kommen wir dann tatsächlich gleich zu. Aber es gab gedeckten Apfelkuchen.
Oh,
war
schön.
War sehr lecker, ja. Aber als ich dann irgendwann rausgegangen bin, habe ich dann irgendwann festgestellt, dass ich irrtümlich mir den halben Apfelkuchen in die Hosentasche gesteckt habe zwischen meine Handys. Und jetzt habe ich eben nochmal reingegriffen und da ist noch echt eine ganze Menge Zuckerguss übrig. Also echt richtig eklig.
Also abgesehen von der Tatsache, dass du heute nur noch süße Nachrichten schreibst, wie süß fällt denn dein Fazit von dieser Pressekonferenz aus?
Ich bin zwiegespalten. Ich glaube schon, dass Urs Fischer jetzt als neuer Trainer von Mainz 05 sich da heute so authentisch präsentiert hat, wie er ist. Ja, er ist halt schon eine 180-Grad-Drehung zu Bo Henriksen. Und mein Eindruck war dann auch als Journalist, wir werden jetzt auch erstmal damit umgehen müssen, die Fans genauso, dass wir jetzt eine ganz andere Persönlichkeit dort sitzen haben, die eben nicht mehr über diese ganz große, krasse Emotionalität kommt, sondern eher über Rationalität, über pragmatisches Argumentieren, sehr ruhig, sehr stoisch. Und das ist schon, ich will es jetzt nicht Kulturschock nennen, aber es ist halt schon eine Veränderung, mit der man erstmal jetzt leben muss.
Ist so ein bisschen ein Schweizer Uhrwerk, würde ich sagen, wenn man denn in diesem Metier bleiben würde oder wenn man es auf Mainz umbauen möchte, dann ist es so ein bisschen wie der Dom. Es wurde immer dran gebaut. Irgendwie ist es jetzt fertig und da habe ich ein sehr lustiges TikTok gesehen von jemandem, der sagte, an Mainz 05 Stelle hätte ich nicht den Trainer entlassen, sondern ich hätte eine Petition gestartet, dass bitte wieder am Dom gebaut wird, denn seit da nicht mehr gebaut wird, läuft es nur noch scheiße. Also Urs Fischer ist für mich die Personifizierung, die Stimme des Doms. Wenn der Dom eine Stimme hätte, es wäre Urs Fischer.
Ja, so ein bisschen pastoral, darf man das sagen?
Weißer Rauch, weiße Haare, ja. Genau.
Ja, absolut und ich finde, es war tatsächlich ein sympathischer Auftritt, ja, ich glaube, es
brutal.
War so, wie er einfach dann auch ist als Typ und was man hört und wenn man sich mal so ein bisschen einliest, ich habe so rausgefunden, so sein Hobby, sein größtes soll Fliegenfischen sein, ja, also ich finde halt, dass sich so wahnsinnig vieles so mit der Persönlichkeit einfach deckt, die wir da heute gehört haben und ich höre auch so im Background, dass man von ihm als Mensch da einfach auch schon sehr angetan ist.
Ja, authentisch trifft es auch einfach. Ich würde sagen, er ist so authentisch, dass man genau weiß, was man bekommt. Im besten Sinne jetzt einfach mal. Ist so jemand mit seiner Ralf Schumacher Gedächtnisfrisur, den man lieb haben kann, jemand zum Anfassen, der nett, sachlich begründet ist, total rational ist. Und vielleicht ist das auch ein bisschen das Problem, das ich habe und was dich vielleicht ein bisschen zwiegespalten macht. Also ich als Fan, aus der Fanperspektive heraus, sage mal, nachdem die Pressekonferenz von Bo Henriksen ja den kompletten Laden angezündet hat, habe ich nach dieser Pressekonferenz ernsthaft erstmal keine Hoffnung mehr. Diese Pressekonferenz hat mir eher gezeigt, wie schlimm die Lage wirklich ist.
Ich bin auch da zwiegespalten, muss ich sagen. Diese Pressekonferenz von Bo Henriksen damals war ja wirklich historisch, ja, also er ist dann damals ja irgendwie auf die Bühne gekommen. Der Verein war ja gefühlt damals tot, was Bundesliga-Fußball anbelangt hat. Ja, man hatte harte, zermürbende Monate hinter sich. es war Februar, man hatte kaum mehr eine Chance irgendwie auf Klassenerhalt und auf einmal kam dann dieser fast schon gefühlt Wunderheiler, der dann eine Rede gehalten hat.
Live-Coach bitte.
Genau, viele Journalisten haben danach ja gesagt, Mensch, sie werden jetzt auch heiß irgendwie auf den Platz zu laufen und ich glaube, der Verein war arg bemüht, dass das bitte nicht passiert, weil man wollte ja noch eine Chance haben, die Klasse zu halten und er hat da brutale Emotionalität reingegeben, wie ich sie bei einem Trainer auch noch nie in diesem Maße erlebt habe. Da ist er auch All-In schon damals sehr, sehr früh gegangen. Fand ich damals schon krass, aber es ist dann auch aufgegangen. Und heute ist es dann, glaube ich, wirklich erstmal dieses Nüchterne, sich seiner Lage bewusst werden, auch ein bisschen Hand auflegen und einfach aber auch zeigen, wir haben noch eine Chance, aber wir verfallen jetzt nicht in eine Hektik.
Gedeckter Apfelkuchen anstatt eines Molotow-Cocktails. So, ich glaube, das beschreibt die beiden Pressekonferenzen mal etwas kontrovers. Und das ist einfach auch so die Stimmung gewesen. Ich fand es jetzt auch nicht schlimm, also verstehe mich bitte nicht falsch. Ich hoffe auch sehr, dass es funktioniert. Und dieses Wort kam mir sehr häufig entgegen, wenn ich mit Leuten über Urs Fischer gesprochen habe. Er wird funktionieren. Und ich muss ehrlich sagen, dass mich die Verkündung von Urs Fischer eher in ein Loch geschubst hat, weil ich tatsächlich Angst habe vor Bo Svensson Gedächtnisfußball 2.0. Das, wovon uns Bo Henriksen ja eigentlich mal befreit hatte. So gesehen ist für mich Urs Fischer erstmal rein sportfachlich gesehen, nicht als Mensch, so der Rollback und wieder auf die Vor-Henriksen-Zeit zurückgespult, das Schweizer Uhrwerk. Und ich habe echt Sorge, nicht, dass der Fußball unansehnlich wird. Da unten rauskommen ist das eine. Aber dass wir uns jetzt gerade quasi einen Feuerwehrmann geleistet haben und den mit einem Vertrag bis 2028 ausgestattet haben. Das ist gerade das Gefühl, das ich habe. Denn ich habe, ja, ich sag mal so, es ist so ungefähr der dritte Trainer mit einer ähnlichen Spielphilosophie, den wir im dritten Winter gefühlt holen. Ich habe wirklich das Gefühl und die Meinung, die sportliche Leitung hat keine mittel- oder langfristige Idee mehr, wie eine Spielidee bei Mainz 05 aussehen soll. Und das ehrlicherweise stimmt mich sehr bedenklich.
Ich verstehe den Gedanken. Ich lese ihn ja auch in manchen Social-Media-Kommentaren auch seit einigen Tagen, dass einige die Sorge beschleicht, dieser Fußball könnte jetzt halt einfach, die ganze Spielweise könnte sehr destruktiv, sehr defensiv sein. Ich sehe da tatsächlich auch eine Gefahr drin. Also wenn ich mich an den Urs Fischer Fußball bei Union Berlin erinnere, dann hat das Pressing oft ja auch erst in der eigenen Hälfte begonnen, ja, also relativ spät. Man hat dann Räume sehr verschlossen, man hat die einfachen Dinge sehr gut gespielt tatsächlich, aber auch viel mit langen Bällen, über Standardsituationen, also sehr simple Wege, mit denen man Tore gemacht hat, aber dieses Simple gelingt Mainz 05 ja im Hier und Jetzt nicht.
Hat ja Danny da Costa auch nach dem Spiel nochmal angesprochen. Wir müssen jetzt gerade nicht hinten rausspielen. Lange Bälle sind vollkommen okay. Benny Hoffmann hat das ja gegen Gladbach auch als ein Stilmittel benutzt. Ich finde das auch legitim. Ich glaube auch übrigens, dass Urs Fischer uns in der Liga halten wird. Hab ich keine Bedenken. Nur, was kommt danach? Und das ist das, wo ich jetzt gerade bin. Ich habe das Gefühl, dass unsere sportliche Leitung nur noch darauf kapriziert, wie man in der ersten Liga bleibt. Nicht mehr, wie man Mainz 05 fußballerisch weiterentwickeln kann.
Ich glaube tatsächlich, weil man sich einfach jetzt momentan noch einer existenzbedrohlichen Lage bewusst sein muss und auch bewusst geworden ist, was Bundesliga-Fußball an diesem Standort betrifft. Und ich glaube, in Mainz ist es auch immer die ganz große Gefahr, steigen die ab in die zweite Bundesliga. Da hat es schon größere Namen gegeben, die das erwischt hat und die so schnell nicht wiedergekommen sind. Und ich glaube halt schon, dass so ein Abstieg immer eine gewisse Gefahr ist, so wie sich viele Zweitligisten jetzt auch entwickelt haben, die auch große Standorte haben, dass du dann da erstmal eine gewisse Zeit lang auch festhängen könntest. Also ich glaube schon, dass dieser existenzielle Gedanke, wir wollen jetzt in der Bundesliga bleiben, schon einer ist, der 1A-Priorität für diesen Verein hat.
Das glaube ich auch, nur er darf halt nicht dein Leitmotiv sein. Und das, glaube ich, ist das, was mich so nervt, weswegen ich auch die vergangenen Jahre immer wieder gesagt habe, Leute, statistisch gesehen seid ihr viel besser in der Bundesliga. Ihr müsst ein bisschen Ambitionen formulieren, denn ihr verhaltet euch immer noch so, als würdet ihr jede Saison um den Abstieg spielen, was ihr eigentlich nicht tut. Und ihr seid jetzt deutlich über 10 Jahre in der ersten Bundesliga unterwegs. Wenn du das nämlich zu deiner Handlungsmaxime machst, dann kommen so Dinge raus wie die letzte Transferphase beispielsweise. Du kaufst halt für einen Underdog ein, der du aber auch von der Spielidee unter Henriksen gar nicht mehr gewesen bist. Du hattest diese Elemente, auch mal im tiefen Block verteidigen. Dortmund, tolles Spiel gewesen. Aber sie waren halt in der Lage, auf einmal wieder hochzupressen, auf einmal auch sich hinten rauszuspielen. da drumherum hat sich ja was entwickelt. Und weil man eben nicht mehr das entsprechende, blödes Wort, Spielermaterial hatte, konnte man dieses Drumherum überhaupt nicht mehr weiterentwickeln und fiel komplett zurück auf diese Basics, hatte sich aber so, ich sag mal, das Selbstbewusstsein zerschossen auf gut Deutsch oder zerschießen lassen, dass auch das nicht mehr funktioniert hat. Ich glaube, dass der Sprung für Urs Fischer nicht schwierig ist, das wieder zu reaktivieren. Nicht, weil er kein guter Trainer ist, sondern weil die Mannschaft wirklich gut und intakt ist. Aber das Drumherum, das macht mir Sorgen. Und ich glaube, das liegt nicht nur an Urs Fischer, sondern eben auch daran, was die Idee der sportlichen Leitung für die kommenden Jahre ist.
Ich bin tatsächlich auch gespannt. An manchen Punkten bin ich auch bei dir. Ich habe es jetzt heute auch so kommentiert, dass für mich mit dieser Urs Fischer-Verpflichtung auch die Verantwortung an die sportliche Führung einhergeht, dass man diesen neuen Weg mit ihm jetzt auch kräftig moderieren muss und ihn dabei auch nicht alleine lassen darf. Denn es ist schon halt die große Frage, ob es eine Spielweise ist, die ja halt dieses Publikum, dieses Stadion so elektrisiert, dass man nochmal eine Atmosphäre kreiert, erzeugt, die Mainz 05 durch diesen Abstiegskampf führt, was vor 2 Jahren ja faktisch der Fall war. Das ist für mich jetzt schon eine große Moderationsleistung, dass man eben weiß, emotional rüsten wir jetzt auch auf dieser Trainerposition bewusst, sehr bewusst, gewaltig ab, ja, bringen vielmehr nochmal Rationalität. Ich glaube tatsächlich auch nochmal stärker taktische Vielseitigkeit, tatsächlich so eine Rückkehr zu Basics rein, die in gewisser Weise verloren gegangen sind. Aber daraus dann eine Begeisterung zu entfachen, das ist für mich auch immer noch Aufgabe dann auch von einer sportlichen Führung, natürlich dann auch von Ergebnissen. Und also für mich ist es mit dieser Verpflichtung noch nicht abgeschlossen. Ich finde schon, dass man Urs Fischer da natürlich eine Chance geben muss. Aber ich finde auch, dass man ganz eng eben an der Kommunikation sein muss, dass man da jetzt auch eine Überzeugung hat, warum man glaubt, dass er der richtige Trainer ist. Und vielleicht eben nicht nur kurzfristig, sondern auch über eine Saison hinaus.
Du hast das Stichwort gerade genannt, Ergebnisse. Ich glaube, auch zum ersten Mal muss der Trainer nicht alleine für Euphorie sorgen. Das Umfeld ist doch so groß geworden durch Henriksen, durch, ich sag mal, die Impfung Henriksen, die das so wirklich animiert hat alles, dass auch das Umfeld zum ersten Mal aus sich heraus für Stimmung sorgen kann. Und ich glaube, das wird auch passieren. Und kommen die Ergebnisse, kommt auch die Stimmung, bin ich mir sicher. Ich weiß aber auch, dass für viele Menschen die Identifikation mit Mainz 05 über die Werte geht. Und die Werte, ich meine da jetzt nicht sowas wie die Regenbogenbinde oder ähnliches, sondern tatsächlich über Werte, die auf dem Platz stattfinden. Und ja, das ist Kämpfen, Beißen, Treten, aber auch ganz präzise Entwicklung. Und du hast das heute in den Fragen auf dieser Pressekonferenz, finde ich, auch gemerkt. Wie sieht's bei ihm mit Jugendspielern aus? Und dann sagte er so ganz klar, ja, für mich müssen die Älteren die Verantwortung übernehmen und vorangehen. Fand ich übrigens von ihm gewählt, eine tolle Formulierung, die Älteren müssen die Verantwortung übernehmen. Finde ich richtig, ist genau der richtige Ansatz. Ob sie das auf dem Platz oder von der Bank aus tun, lasse ich mal dahingestellt. Denn ich finde, gerade unsere jüngeren Spieler bräuchten eigentlich eine gewisse Perspektive, wie beispielsweise Nelson Viper. Und ich glaube, wenn man ihm von der sportlichen Leitung sagt, pass auf, du musst hier schon eine Waage finden. Du kannst nicht nur auf die Alten setzen, sonst wirst du das Umfeld damit nämlich auch verlieren. Weil wir sind ein Entwicklungsverein und das macht uns aus und das ist den Menschen hier auch wichtig. Dann kann das was werden. Aber ich finde, man muss sich so ein bisschen unterhaken bei ihm und ihm schon noch diese einzelnen Werte mitgeben, weil das konnte er bei Union Berlin zum Beispiel gar nicht, weil ehrlicherweise Union Berlins Jugendarbeit ist nicht der Rede wert.
Da stimme ich dir völlig zu, dass Mainz 05 mit seinem NLZ und den Talenten, die dort rauskommen, eine ganz andere Kragenweite. Und ja, also ich habe auch mit einigen gesprochen, die ihn einige Zeit begleitet haben oder länger begleitet haben, die auch sagen, so dieser richtige Entwicklungstrainer von Talenten, das ist er erstmal nicht. Ne? Ich, ohne es jetzt despektierlich zu meinen, ich meine es auch anerkennend, gewisser Oldschool-Trainer ist er einfach auch. Ja? Also, dass er jetzt die erfahrenen Spieler in die Pflicht nimmt, das finde ich richtig. Denn wenn wir jetzt mal auch die Krise von Mainz 05 analysieren, ist es für mich auch eine Krise der Leitfiguren, die derzeit auf dem Platz stehen. Das ist gar nicht
sehr
eine
schön
Krise
gesagt, ja.
Der jungen Spieler. Ob ich da jetzt einen Kapitän nehme, der mit seiner Situation, glaube ich, gerade beschäftigter ist und der Mannschaft gerade kaum was geben kann auf dem Platz, was ich schade finde, was ich auch glaube, was Silvan Widmer sehr, sehr wehtut, wenn ich den Vizekapitän sehe, Nadim Amiri, der auch noch große Ambitionen in diesem Jahr hat, will zur Weltmeisterschaft. aber letztlich mit seinen Leistungen diesen Ansprüchen gerade auch nicht gerecht wird. Ob ich tatsächlich auch in der Abwehr viele Spieler sehe in diesem überalterten Innenverteidigungssystem, die alle jetzt auch Körner lassen in dieser Saison, ob das Stefan Bell ist, Dani da Costa, ich finde auch Dominic Kor, weil letztlich einfach jetzt schon die zweite Sperre, die er durchleidet, auch etwas ist, was diesem Verein einfach schadet in diesem Abstiegskampf.
Ein Junger, den nehmen wir doch kurz mit rein, Paul Nebel, auch schon die zweite Sperre. Ja. Ne? Also es greift ja so ein bisschen um sich. Ja. Ich möchte noch mal kurz sagen, warum ich glaube, dass Urs Fischer als Defensivfokustrainer in der Hinsicht gut ist, weil du hast dieses Balljagen Mann gegen Mann über den kompletten Platz. Das ist A, mega kraftraubend, mega intensiv. Und B, kommst du zu spät, kommst du entweder viel zu spät und du wirst ausgespielt und alle rennen nur noch hinterher, was noch kräftezehrender ist. Und deswegen bist du auch so konteranfällig, wie du es gerade bist. Oder B, du kommst ein bisschen zu spät und dann siehst du eben gelb oder rot.
Ja.
Und genau diese beiden Extreme haben wir eben. Und ich glaube, etwas tiefer verteidigen, nochmal ein bisschen den Fokus drauflegen, da kann Urs Fischer genau der Richtige sein. Was ich mir wünsche, ist, dass er, ich sag mal, den Taktgeber Nadim Amiri repariert bekommt, bei dem echt, wie du sagst, Krise der Führungsspieler, das Metronom so ein bisschen kaputt gegangen ist. Vielleicht ist da das Schweizer Uhrwerk genau das Richtige, das Handwerk nochmal kurz stellen, die Schräubchen ein bisschen bei ihm persönlich drehen, weil Nadim Amiri, der sagt, okay, jetzt stehen wir tiefer, okay, jetzt gehen wir voll nach vorne, einfach Rhythmuswechsel im Spiel haben, das ist ja die Qualität, die er auch mitbringen kann. Und wenn Urs Fischer Nadim Amiri hinbekommt, glaube ich, ist schon viel gewonnen in dieser Mannschaft. Und ich glaube, dann werden viele andere Spieler auch nach und nach wieder in ihre guten Leistungen hineinfallen.
Bin bei dir. Also ich habe auch hier großen Respekt vor Nadim Amiri. Ich mag ihn auch als Typ. Und ich muss jetzt sagen, wenn ich die Leistung vom Freitag sehe, da hatte ich schon den bösen Satz irgendwie fast im Block stehen, den ich nicht geschrieben habe, jetzt aber dann tatsächlich sagen würde. Wenn er weiter so spielt wie gegen Mönchengladbach, dann wird es im Sommer Blue Curaçao geben, aber nicht Curaçao bei der Fußball-Weltmeisterschaft.
Nee, überhaupt nicht, ja, ist richtig.
Und das ist tatsächlich bitter. Ich glaube auch, dass man einerseits bei Mainz 05, jetzt ja, ist ja da auch relativ frustriert vom Platz gegangen, es muss sich auch da seine Rolle als Vizekapitän viel klarer, viel bewusster sein. Er ist eine Führungspersönlichkeit, an der sich alle anderen Spieler aufbäumen müssen, auch vor allem von der Leistung her. Wenn ich die Standardsituation jetzt auch vom Freitag sehe, da flog letztlich wieder jede Ecke in so ein Nirvana oder in einen Raum, der einfach sehr gut zugedeckt war von Mönchengladbach. Da muss was kommen. Auf der anderen Seite, mein Eindruck ist gerade, dass ihn die Unzufriedenheit auch ein bisschen übermannt. Ich glaube auch tatsächlich aus nachvollziehbaren Gründen, wenn man sich mal in ihn hineinversetzt. Er hat ja auch mit seinem Verbleib bei Mainz 05 große Ambitionen verbunden. Er wollte zur Weltmeisterschaft. Ich glaube auch, dass er schon den intensiven Wunsch hatte, sich mit diesem Verein auch nochmal weiterzuentwickeln. Er ist jetzt für mich nicht der Typ, der sagt, Mensch, auf Abstiegskampf habe ich mich jetzt hier eingestellt und richtig Bock drauf. Ich glaube halt, dass er das jetzt alles auch erstmal ein bisschen kanalisieren muss. Ich kann mir vorstellen, dass Urs Fischer ihm dabei hilft. Wir haben ja im Vorgespräch auch darüber gesprochen, dass Urs Fischer schon mal einen Spieler hatte, der sehr schwer zu packen ist, Max Kruse bei Union Berlin. Und ich glaube, Max Kruse hat selten in seiner Karriere einen besseren Fußball gespielt und eine wichtigere Rolle gehabt als unter Urs Fischer.
Tatsächlich ist das auch ein wunderbarer Vergleich. Max Kruse hat Urs Fischer damals erlaubt, Ballbesitzelemente zu spielen, die Union Berlin vorher nicht spielen konnte, weil er für Lösungen im letzten Drittel gesorgt hat, sowohl als Zehner als auch als Abschlussstürmer. Da war Max Kruse einfach wirklich auf einem sehr, sehr hohen Niveau unterwegs. Menschlich und professionell war das dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle schwierig. Bei Nadim Amiri ist das ja in gar nicht so kompliziertem Maße. Ich halte Nadim Amiri auch für den besseren Fußballer, weil er ein Spiel insgesamt lenken kann. Und er muss es auch gar nicht alleine tun. Er hat neben sich einen brillanten Kai Schusano, der übrigens in Form ist, muss man dazu sagen. Wenn man sich Gladbach nochmal anguckt, wow! Also da hattest du ja wirklich das Gefühl, der hat seine Leistung aus letzter Saison gefunden. Das war am Anfang der Saison nicht so. Und jetzt dreht er wieder richtig auf. Aber Max Kruse hat Urs Fischer erlaubt, einen bestimmten Fußball zu spielen, was mir sagt, okay, Urs Fischer guckt auch so ein bisschen, habe ich die Spieler, um etwas Bestimmtes zu spielen? Und das gibt mir auch ein bisschen Hoffnung, dass er sagt, okay, ich habe hier Nadim Amiri, ich habe Kai Schusano, ich habe Paul Nebel. Wenn Cassie noch zurückkommt, habe ich auch noch einen Anthony Cassie. Ich habe vielleicht sogar einen William Böving, der eigentlich auch mehr mit Ball machen kann. Ich habe vorne drin auch noch einen Nelson Viper, wenn der das Laufen anfängt. Okay, ich weiß, was ich damit machen kann. Und dass er sich dann darauf einlässt, weil all diese individuellen Spieler bringen Fähigkeiten mit, die mehr Fußball erlauben als das, was Mainz 05 gerade befürchtet.
Und da soll er tatsächlich einfach auch sehr pragmatisch sein als Trainertyp, dass er dann eben über Stärken, die in so einem Kader liegen, auch eben versucht, diese dann auszuschöpfen. Er hat auch heute gesagt, also so sein Programm, das müssen die Spieler schon absolvieren, aber er steckt sie nicht in ein Korsett. Ich habe heute auch ein längeres Telefonat geführt mit Christoph Biermann von den 11 Freunden und Buchautor. Deswegen sehr spannend, weil er ein Jahr lang Union Berlin begleitet hatte nach dem Aufstieg. Eben damit auch Urs Fischer hat dann ein Buch herausgebracht dazu. Und ja, er hatte auch gesagt, gerade so im Umgang mit schweren Spielern habe ich danach gefragt, dass Urs Fischer diesen exzellent beherrschen soll, weil Urs Fischer selber als Fußballer sich wohl als einen schwierigen Charakter, schwierigen Fußballer auch selbst definiert hatte und vor allem in schwierigen Köpfen manchmal auch sich selbst wohl ein bisschen wiedererkennt. Klar, Max Kruse hieß es dann schon so, klar, Urs Fischer ist nicht zur Pokerweltmeisterschaft geflogen möglicherweise, aber was dann so in so einem Kopf von so einem Spieler vorgeht, was der durchmacht, das kann er wohl sehr, sehr gut nachempfinden. Deswegen glaube ich tatsächlich, bei aller taktischen Disziplin, Härte, Ekelhaftigkeit, ich glaube auch Brachialität, die jetzt in dieses Spiel so sukzessive Einkehr haben wird, wird er individuelle Freiräume schaffen. Denn um ehrlich zu sein, es wäre ja auch blöd, die nicht zu schaffen, wenn du diese Spieler hast, wie Nadim Amiri, wie Paul Nebel beispielsweise auch. Da wird er schlau genug sein, die für sich zu nutzen.
Also ist vielleicht Urs Fischer nicht der Rollback, sondern der Versuch des Anschlusses an das, was Henriksen verloren hat, weil Henriksen sich eben nicht mehr auf die Stärken der Spieler besonnen hat, sie eben nicht mehr nach ihren Qualitäten eingesetzt hat, sondern nur noch einem bestimmten Personal vertraut hat. Also ist es die Hoffnung, dass dieser Trainer da wieder anschließen kann, wo Bo Henriksen aufgehört hat zu funktionieren?
Vielleicht können wir die Diskussion sogar noch anders führen. Vielleicht bekommen diese Spieler jetzt nochmal klarere Leitplanken an die Hand, wo sie, was du ja auch oft genug gesagt hast und auch richtigerweise, bei Bo Henriksen in einem System waren, das sie kannten, das aber wahnsinnig stark von Intuition bei den Kreativspielern lebte, von den Freiheiten, die sie hatten und die sie in den besten Zeiten dazu genutzt haben, die Qualifikation für den Europapokal zu schaffen. Aber in den schlechtesten Zeiten, wo vielleicht viele Leitplanken dann jetzt auf einmal gefehlt haben, eben auch dazu geführt haben, dass man jetzt auf dem letzten Platz steht. Vielleicht ist es einfach gar nicht verkehrt, wenn manche Spieler jetzt nochmal klare Aufgabenprofile mitbekommen, in denen sie halt erst einmal funktionieren müssen, um darüber dann wieder ihre Freiheiten auszuleben und auszutoben. Ist aber auch ein Spagat, denn ich glaube, davor hatten die Spieler sehr viele Freiheiten. Jetzt werden sie vielleicht einen Schuss weniger Freiheiten haben, ein bisschen mehr Systemtreue.
Naja, vielleicht sagen wir es anders. Sie waren vorher sehr in der Selbstverantwortung. Jetzt kriegen sie ein bisschen Verantwortung vielleicht abgenommen, was ja auch befreiend wirken kann. Und ehrlicherweise, als jemand, der sehr kreativ ist, kann ich dir sagen, wenn ich ein weißes Blatt vor mir habe, passiert wenig bis gar nichts. Wenn ich mir aber natürliche Grenzen setze, ich darf nur mit Rot malen, dann auf einmal funktioniere ich wieder und dann kriege ich kreative Ideen. Grenzen setzen bewirkt manchmal genau das, was man nicht glaubt, nämlich ein Aufblühen kreativer Impulse. Und ich fände das eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Es ist aber natürlich eine Interpretation in die nächste Saison fast schon, weil die Aufgabenstellung ist klipp und klar, jetzt wird erstmal Antifußball gespielt, so, sozusagen. Oder sagen wir lieber so, es wird zumindest so lange Fußball gearbeitet, bis die Spieler sich in diesem begrenzten Rahmen wieder zur künstlerischen Freiheit entwickeln können.
Ja. Ich fand ja auch Urs Fischers Antwort ganz, ganz spannend. Ich hatte ihn ja gefragt, ob er sich da so ein bisschen zu Unrecht in die Schublade gesteckt fühlt mit unattraktivem Fußball, der ihm ja auch bei Union von Kritikern dann vorgeworfen wurde. Und seine Antwort war ja dann tatsächlich auch, ich müsste jetzt erstmal jemand erklären, was unattraktiver oder attraktiver Fußball ist. Also er findet ja durchaus auch, dass attraktiver Fußball auch das Nachsetzen auf zweite Bälle sein kann. Ich habe dann nach wirklich noch lange nachgedacht, was er meint, ja, also nein, und Und ich komme für mich zu einer Erklärung, dass sein Fußball halt einfach ist, aber vielleicht auch schnörkellos, dass er vielleicht einfach dieses Schnörkellose auch schön findet, nicht dieses Umständliche, den Ball halten, um am Ende in der Ballbesitzstatistik weit vorne zu liegen, aber eigentlich kaum Tiefe zu haben, dass vielleicht einfach der Pass am Ende ein zielführender Pass ist bei ihm und die 7, 8 Pässe vielleicht, die andere spielen, gar nicht sein müssen, weil vielleicht die Struktur so gut ist, dass 1, 2, 3 Pässe reichen, um zu einer Torchance zu kommen.
Das Blöde ist bei dieser Diskussion, dass man immer in Extremen redet, wie häufig in modernen Diskussionen. Ah, wir können jetzt nur noch Tiki-Taka spielen oder ah, wir können nur noch Anti-Fußball spielen. Das ist ja Quatsch. Bo Henriksen hat es wunderbar gezeigt. Es war schnörkelloser, geradliniger Fußball, gerade im letzten Drittel, der überhaupt nicht umständlich war und der auch bestimmt nicht Tiki-Taka-mäßig gewesen ist. Aber er hat verstanden, dass man aus eigenem Ballbesitz heraus auch Momente kreieren muss. Es geht nicht darum, die Ballbesitzstatistik nach oben zu schrauben. Wir brauchen hier nicht 70-80% Ballbesitz. Dafür haben wir auch nicht die Qualität im Kader, ehrlicherweise. Sondern es geht darum, in bestimmten Situationen mit Ballbesitz entweder das Spiel zu dirigieren, um Druck von sich zu nehmen, oder hinten raus, ohne dass der Gegner darauf Einfluss nehmen kann, auch mal bis zum gegnerischen Tor zu kommen. Darum geht es. Das ist halt nicht Anti-Fußball und auch kein Tiki-Taka. Darum geht es nicht. Es geht, wann, in welchen Spielphasen kann ich Ballbesitz haben und wann tut er mir gut und wann unterstützt er meine Art, Fußball zu spielen. Nur darum geht es. Und deswegen attraktiver Fußball ist natürlich auch Fußball, der von Ergebnissen lebt, das muss man sagen.
Ja.
Aber attraktiver Fußball nach Werten von Mainz 05 ist ein Fußball, der sich entwickelt, der die jungen Spieler mitnimmt, der nicht nur auf das Alte setzt und der nicht immer nach Schema F abläuft. Ja. Und ich glaube, Urs Fischer wird mit den Spielern, die er hat, schon arbeiten können. Und ich finde es gut, wie wir es jetzt gerade besprochen haben, die Möglichkeit besteht, dass er daraus mehr machen kann. Tatsächlich habe ich jetzt nach dem Gespräch mit dir ein besseres Gefühl, als ich das komplette letzte Wochenende hatte. Meine Stimmung war am Arsch und da stehe ich auch zu. Also wirklich, ich habe depressiv in der Badewanne gelegen. Also Felicitas ist später in die Badewanne gehüpft und hat gesagt, jetzt habe ich auch schlechte Laune. Das kann, die ganze schlechte Laune ist im Badewasser.
Aber ja, aber dann wurde sie ja runtergespült. Das ist doch schon mal gut.
Ja.
Das war der erste Schritt bei schlechter Laune.
Erstmal abwaschen. Aber weil wir gerade über Spieler gesprochen haben, es gibt ja auch Spieler in unserem Kader, die schon unter Urs Fischer gespielt haben. Namentlich Benedikt Hollerbach und Leonard Maloney. Beide haben jetzt aber ehrlicherweise keine berühmte Rolle unter Urs Fischer gespielt.
Ja, das ist ja gerade bei der Personalie Benedikt Hollerbach ganz spannend. Man muss vielleicht nochmal in Erinnerung rufen, auch wenn man es nicht gerne hört. Der Königstransfer von Mainz 05, gute 10 Millionen gekostet im Sommer. Ja, lange auf einer falschen Position eingesetzt. Jetzt habe ich, glaube ich, genug in der Wunde gestochert und jetzt liest oder hört Benedikt Hollerbach, Urs Fischer kommt als Trainer und muss dazu wissen, als Urs Fischer bei Union Berlin trainiert hatte, Benedikt Hollerbach von Wien Wiesbaden nach Berlin gewechselt ist, hieß der Trainer Urs Fischer. Und klar, Sprung dritte Liga in die Bundesliga, nie so ganz leicht. Und Hollerbach hat es damals unter ihm auch nicht zum Stammspieler geschafft, eher zum Joker. Und Hollerbach hat gegenüber Berliner Medien damals auch seinen Unmut sehr deutlich kundgetan, dass er in dem grundsätzlichen Champions-League-Aufgebot damals nicht stand. Unter anderem dann auch in Madrid nicht spielen durfte. Also da gab es einen Satz, sein großer Kindheitstraum war es immer im Bernabeu zu spielen.
Deswegen hat er so gut mit Henriksen connected.
Ja, also er hat dann auf jeden Fall nicht im Bernabeu gespielt und man hört, ganz leicht wird das wahrscheinlich jetzt im Zusammenspiel nicht. Auf der anderen Seite hat jetzt heute Urs Fischer auch klar gesagt, also man hat sich schon herzlich begrüßt, von seiner Seite aus ist nichts hängen geblieben. Natürlich ist der Spieler von damals, Benedikt Hollerbach, ein anderer als heute. Zwischenzeitlich, selbst wenn in Mainz es bislang gar nicht funktioniert hat, hat er bei Union nach Urs Fischer auch starke Spielzeiten erlebt, seine Tore geschossen, gezeigt, dass, wenn er Selbstvertrauen hat, er auch wirklich ein sehr patenter Bundesligaspieler sein kann. die Chance für Hollerbach besteht jetzt vielleicht darin, dass wenn Fischer auch das 5-3-2-System aus Unionzeiten spielt, dass damit auf einmal eine Position im System frei wäre, die den Stärken von Benedikt Hollerbach gerecht werden würde, nachdem der Arme dann ja auch einige Zeit halt wirklich auf einer kolossal falschen Position gespielt hat, wo viele Fachleute, und damit meine ich jetzt gar nicht mich, da meine ich sogar Leute, die noch mehr Ahnung haben als ich, völlig verzweifelt waren und gedacht haben, was denkt sich Mainz 05 dabei?
Ja, und den anderen Spieler, den wir noch nennen müssen, ist Leonard Maloney. Zum System noch kurz. Das ist ja das System, das ich unter Henriksen immer wieder gesagt habe, komm, stell auf ein 3-5-2 respektive 3-5-2 um. Einfach einen Mann noch mehr im Mittelfeld, um ein bisschen sicherer zu sein. Und dann Hollerbach und Weiper vorne drin, die auch zusammen gut funktionieren können. Das wäre für mich ein Ansatz gewesen. Also, als er sein System nannte, hat er bei mir schon mal einen Pluspunkt bekommen. Und eine andere Position, die da vielleicht auch frei würde, könnte für Leonard Maloney reserviert sein. Klassische Doppel-Sechs. Ganz knochentrocken, weil man sagt, okay, Maloney und Sano, ihr zwei, ihr arbeitet da hinten mal alles weg. Nadim, geh nach vorne, have fun, spiel du mal. Und dann hast du noch den Benedikt und den Viper. Und dann wirst du die schon finden, wenn es drauf ankommt.
Mein Tipp ist sogar eher, dass Leonard Maloney für die Dreierkette hinten, also für die Innenverteidigung, in Frage kommen könnte. Ich glaube auch aufgrund seiner Größe, Brachialität, all das sind ja auch so Elemente, die...
Was hast du denn heute mit dem Wort brachial?
Mir gefällt es einfach gut. Brachial ist für mich einfach ein schönes Wort. Ich liebe es.
Ja. Habe ich so noch nie von dir gehört.
Nein, ich finde dieses Wort einfach toll und ich habe, glaube ich, auch wahnsinnig...
Onomatopoetisch oder... Also ich, lautsprachlich?
Ja, lautsprachlich. Es ist einfach ein schönes, ein deutliches Wort und ich finde, dass es am allerstärksten die Spielweise auch kennzeichnet, die dann zu erwarten ist. Es ist brachial, heißt für mich auch hinten eben mit Wucht und vorne mit Wucht, ja, bei Standardsituationen. Ich liebe es, Brachialität, schön.
Schön.
Ja, schön.
Danke also, für den Exkurs.
So, und deswegen kann ich mir vorstellen, dass ein brachialer Spieler wie Leonard Maloney hinten tatsächlich in der Kette spielt. Sano hatte mir jetzt so als tieferer Sechser auch brutal gut gefallen. Also der fegt ja da wirklich vor so einer Abwehr alles davon. Du hast es ja vorhin auch schon gesagt, das war eine sehr gute Leistung von ihm. Wenn ich jetzt böse bin, er hat gespielt wie so ein beim Bundesliga-Spitzenreiter und manche andere hat ein bisschen gespielt wie Bunte Liga. Das war so ein bisschen dann das Verhängnis für Kaisho Sano am Freitag dann auch und für Mainz 05. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass Leonard Maloney seine Rolle spielt, dass grundsätzlich jeder Spieler, der vielleicht auch Stärken bei Standardsituationen eben hat, wegen Körpergröße und so, vielleicht jetzt umso gefragter ist.
Also ich muss jetzt gerade daran denken, wie bunte Liga spielen, aber keine bunte Binde am Arm. Naja, aber ich kann mir vorstellen, dass Leonard Maloney in irgendeiner Art und Weise funktionieren wird. Was Urs Fischer zu beiden sagte, war, es waren andere Spieler, als sie bei mir waren. Hollerbach aus der dritten Liga.
Ja. Genau. Starke Saisons gehabt und Leonard Maloney zwischenzeitlich, auch wenn ich mich jetzt nicht irre, Vizekapitän in Heidenheim gewesen, also dort auch ein sehr gutes Standing gehabt, ja. Mit denen auch in den Europapokal eingezogen. Ja, die haben sich entwickelt und ich bin mir auch sicher, das wird, wenn er Pragmatiker ist, und das sagen ja alle, dann wird er jetzt nicht mit der Schublade reingehen, vor ein paar Jahren waren die Spieler so und so, er wird schon genau gucken, wie ist deren derzeitiges Leistungsvermögen. Vielleicht schafft er es sogar auch, es auch endlich mal rauszukitzeln, gerade bei Benedikt Hollerbach, weil das natürlich für alle Seiten eine hochgradig unbefriedigende Situation ist.
Total. Ein weiterer Spieler, der aber sehr von ihm profitieren könnte, ist Nelson Viper. Der hat gegen Gladbach schon ein bedeutend besseres Spiel gemacht. Es war, auch wenn wir wenig Chancen hatten, eins der gefährlichsten Spiele in dieser Saison. Allein die Hereinnahme hat sich sehr gelohnt. Ich lege mich auch fest, wenn er Spielrhythmus hätte, hätte er vermutlich Minimum eins, wenn nicht eher sogar zwei Tore geschossen. Ich glaube, dass Urs Fischer das genau gesehen hat. Und da er mit sensiblen Spielern kann, und Nelson Viper ist ein sensibler Spieler, könnte er ihn in die Form bringen. Trotzdem würde ich sagen, es geht kein Weg daran vorbei, dass im Winter, ein großgewachsener Stürmer kommt, was leider bei mir wieder Svensson-Vibes auslöst.
Was macht eigentlich Ludovic Ajorg? Ja. Gibt es da noch eine Rückkaufklausel? Ja?
Was macht Bobby Glatzel in Hamburg?
Ja, genau. Hat jetzt tatsächlich vor seiner Verletzung getroffen. Das wird es wahrscheinlich erschwert haben, aber es ist tatsächlich, was du sagst, die Basis von Urs Fischer Fußball ist dann auch ein zuverlässiger, kopfballstarker Stürmer, der vorne die Bälle einfach auch ablegen kann für die nachrückenden Spieler. Und ich denke auch, dass ein Nelson Viper diese Rolle spielen kann, aber das Risiko jetzt auf einen 20-Jährigen zu vertrauen, dass er der Bundesliga-Stammstürmer ist, das hatte man jetzt in der Hinrunde. Es ist nicht aufgegangen. Die Erkenntnis, die muss da sein, die wird da sein bei Mainz 05. Und man wird auf der Position etwas machen. Halte ich aber jetzt auch für keinen Widerspruch zu deiner These, dass Nelson Viper funktionieren kann. Denn ich glaube, der Irrglaube war von Anfang an der, irgendwie gar nicht zu registrieren, dass es ja auch eine Zone gibt zwischen Nelson Viper spielt überhaupt nicht, wie zuletzt unter Bo Henriksen, und Nelson Viper wird Stammspieler und wird jedes Spiel machen und ganz viele Tore schießen. Ja. Dazwischen kann er auch immer noch Joker sein, der Bundesliga-Minuten sammelt, was ich beim 20-Jährigen übrigens auch für völlig okay finde, wenn er diese Minuten dann auch bekommt. Ja. Also wenn er dann jetzt wieder wochenlang gar keine Rolle spielt, dann wäre das auch für alle Seiten einfach echt irgendwann so eine Frage, trotz Vertragsverlängerung, da müsste man echt mal überlegen, wie das einfach weitergeht, ja, also ob ihm die ganze Geschichte hier auch noch gerecht wird, aber ich glaube nach wie vor, das Potenzial hat man am Freitag auch gesehen, wenn man ihn ranführt, immer wieder, auch immer wieder spielen lässt, er kann was zurückgeben und ich fand ihn jetzt überhaupt nicht phlegmatisch am Freitag, er war viel unterwegs, ja, er war echt fleißig und ich finde auch diese Chancen, da hat er sich beide mal super in Szene gebracht. Da müssen wir die Dinge halt machen, aber ich glaube, ähnlich wie du, hat er die Spielpraxis, dann ist mindestens einer dran.
Genau. Ein anderer Spieler, der mir sehr gut auf der Position gefallen hat, war bei seinem Bundesliga-Debüt Moreno Fell. Also so wie wir uns auf ihn gefreut haben, war auch zu erwarten, dass er so gut ist. Aber er war auch verdammt nochmal sehr gut. Okay, der ein oder andere Laufweg hat nicht gepasst, aber ich sage auch die ganze Zeit, die U23 hat Yunus Malli, die Qualität haben wir zurzeit nicht. Deswegen hat der Wege gemacht, die bei der U23 zum Erfolg geführt hätten, in der ersten Mannschaft nicht. Aber was der individualtaktisch gemacht hat, wie er sich im Gegenspieler gedreht hat, wie er den Ball behandelt hat, wie er das Spiel weitergeleitet hat, das hat mir alles extrem gut gefallen und sah auch überhaupt nicht so aus, als ob der vor 6 Monaten was Verbandsliga noch gekickt hat.
Ja, 6. Liga, das muss man sich ja tatsächlich mal vorstellen.
Also schlecht, wie wir wissen alle, wir waren alle so gut, nur die Bundesliga-Vereine haben uns halt nicht gefunden, aber ihn haben sie gefunden. Und das ist auch, glaube ich, der Grund, warum alle ihn so cool finden, weil er lebt jetzt quasi den Traum von allen, die gehofft haben, Mitte 30 werde ich nochmal entdeckt. Okay, der ist jetzt Mitte 20, aber trotzdem.
Ja, es ist auch tatsächlich so, dass die Geschichten, die wir über ihn schreiben, auch seit einiger Zeit tatsächlich immer sehr, sehr gewürdigt werden. Ich glaube, es entspringt einfach der Tatsache, dass der hier in Rheinhessen eine Fanbase hat im Amateurfußballwesen. Er lebt diesen Traum, ja, und es ist am Ende doch völliger Wahnsinn, 6. Liga noch irgendwo im Mai zu spielen, ja, für die er natürlich viel zu gut war, 50 Tore dort in der Saison zu schießen, ja, also das heißt, er war schon ein bisschen überdurchschnittlicherer Verbandsligaspieler, sich dann aber auch körperlich und auch von der Laufintensität erstmal in Regionalliga anzupassen. Also er hatte uns mal irgendwann oder mir im Interview gesagt, Gau Odernheim hat er 3-mal die Woche trainiert, pro Spiel 6 bis 8 Kilometer gelaufen, in der Regionalliga waren es dann schon 8 bis 10 und in der Bundesliga musste ja nochmal on top mit höherer Intensität nochmal was drauf sein und zwar kräftig, da reden wir ja nochmal von vielen Klassen Unterschied und ich fand auch für sein erstes Bundesligaspiel hat er das extrem gut gespielt, vor allem er kann ja gar keine richtig gute Einbindung haben. Ja, es war sein allererstes Bundesligaspiel. Wir reden ja nicht von einem Spieler, der in die ganze Systematik jetzt schon monatelang integriert ist.
Überhaupt nicht. Aber es gab einige Überraschungen in dieser Startelf von Benny Hoffmann, der, wie ich finde, für so wenig Zeit extrem viel rausgeholt hat, die Mannschaft auch wirklich gut aufgestellt hat und eingestellt hat vor allen Dingen, aber auf einer Position hat er den Vogel endgültig abgeschossen und es war im Tor. Und was Daniel Batz da abgeliefert hat, war mit Abstand das beste Torwartspiel, das ich die letzten, ja, also die Hinrunde mal auf jeden Fall bisher, plus noch ein bisschen Rückrunde dazu, von einem Torwart bei Mainz 05 gesehen habe. Mit dem Ball am Fuß, richtig stark, ich kann mich nicht an einen Abschlag ins Aus erinnern, das ist ein Qualitätsmerkmal bei Mainz 05, Auf der anderen Seite hatte der Paraden drin, der ist nicht angeschossen worden, der hat noch gerade die Schulter hochbekommen. Also unfassbar, wie man so kalt aus der Hose kommend so funktionieren kann. Und ich sag dir was, der wird spielen. Es wird nicht Lasse Ries spielen, es wird Daniel Batt spielen und das auch vollkommen zurecht. Und er ist einer dieser Spieler, von denen Urs Fischer gesprochen hat, die alten Spieler müssen vorangehen. So ein alter Spieler wird Daniel Batt sein. Hut ab davor, was der Mann geleistet hat. Mit der Leistung hat er sich eigentlich ein kleines Denkmal irgendwo verdient. Vielleicht im Hasekasten, irgendwo an der Theke. So ein kleines Mini-Mi. Das wäre schon mal angemessen.
Er war dann hinterher auch bei uns in der Mixzone. Als einer der ganz wenigen Spieler jetzt am Freitag. Ich war von ihm tatsächlich auch sehr angetan.
Fishing for Compliments?
Ja, nee, jetzt muss ich wirklich mal Fishing for Compliments machen, weil so viel konnten wir mit ihm ja auch noch nicht sprechen. Ich glaube, das letzte Spiel war dann Dezember 2023, übrigens dann noch unter Jan Siewert, jawohl, in Dortmund. Also schon richtig lange her, das letzte Bundesligaspiel. Deswegen erlebt man ihn ja sehr selten in der Mixzone, aber er ist schon analytisch, er ist aufgeräumt, er ist, glaube ich, auch ein Typ, den man ja bewusst auch gehalten hat, weil er in der Kabine einfach sehr akzeptiert ist, sehr anerkannt ist. Und ich stimme dir zu, vom Gesamtpaket her war das eine Top-Torwartleistung. Hier und da ein bisschen Orientierungsprobleme im Strafraum, was, glaube ich, nach so einer langen Pause auf Bundesliga-Niveau auch normal ist.
Aber nichts, was irgendwie zu einem Tor geführt hätte, nichts, was irgendwie für Probleme gesorgt hätte. Die Kette war nicht verunsichert von ihm. Also.
Ja, präzise lange Bälle gespielt, präzise kurze Bälle gespielt. Also gerade das Spiel mit Ball war wirklich richtig klasse und was er auf der Linie rausgeholt hat, war auch einfach sehr, sehr stark. Ich glaube auch, das ist ein Typ, der so einer Mannschaft jetzt auch eine Stabilität geben kann, auch wenn er ja tatsächlich kein erfahrener Bundesligaspieler ist, ja, aber halt einfach ein Routinier und ganz ehrlich, zumindest war er mit dem ersten FC Saarbrücken im DFB-Pokal schon weiter, als es Mainz 05 seit langer Zeit gewesen ist.
Das stimmt und Moreno Fell ist ein sehr erfahrener Verbandsligaspieler, also vielleicht schließt sich ja da der Kreis. Vielleicht ist Urs Fischer bei der Interpretation, jetzt sagen Sie mir mal, was attraktiv ist, in der Hinsicht etwas flexibler und pragmatischer unterwegs.
Ich bin halt tatsächlich auch gespannt, auf welche erfahrenen Spieler er dann auf den Platz setzt. Welche erfahrenen Spieler aber möglicherweise auf dem Platz keine allzu große Rolle mehr spielen. Denn jetzt komme ich nochmal, ziehe ich nochmal die Klammer zu dem, was ich schon gesagt habe. Die Krise ist halt auch eine der Krise der alten Hasen, der Leitfiguren. Ob das dann Stefan Bell ist, ob das auch ein Silvan Widmer ist. Inzwischen leider auch Philipp Mwene, der auch sehr mit dieser Situation gerade struggelt.
Wobei nur bei Philipp Mwene ein kurzer Einschub.
Ja.
In der Bundesliga, in der Nationalmannschaft spielt der komplett verändert.
Ja.
Und da spielt der richtig stark. Aber warum er diese Leistung bei Mainz 05 nicht bringen kann, die Antwort kann nur er geben.
Mhm. Ja, und da bin ich zum Beispiel gespannt, bei welchen Spielern Urs Fischer, muss jetzt übrigens aufpassen, ich hätte jetzt fast Bo Henriksen gesagt, also wo
Bo Fischer.
Ja, wo Urs Fischer dann tatsächlich das Potenzial auch in den alten Hasen sieht, nochmal helfen zu können und bei welchem alten Hasen er vielleicht eben gerade nicht mehr dieses Potenzial sieht.
Mir ist das übrigens vorhin auch passiert, ich habe so eine krasse Namensschwäche, ich hätte vorhin fast Urs Svensson gesagt, was aber auch bei Ulla Svensson sehr knapp davor gewesen ist. Ich würde aber gerne noch über eine Personalie sprechen, beziehungsweise über zwei Personalien, allerdings nicht auf dem Platz, sondern an der Seitenlinie, weil Urs Fischer war natürlich jetzt die Lösung, aber ein Name geisterte die ganze Zeit um den Bruchweg und um die Mewa-Arena herum und das war Rosi Rose.
Ja, ich glaube, das wäre der Wunschtraum von vielen Fans gewesen. Ich glaube auch so ein Typ, der einfach auch emotional dann erstmal aufgerüttelt hätte. Das war im Übrigen dann vergangene Woche nach der ersten Pressekonferenz für mich das Argument auch, warum Rose wahrscheinlich nicht mehr auf der Kandidatenliste steht, weil man da ja schon fast beschwichtigend gesagt hat, also der nächste Trainer, der wird nicht so emotional sein wie der Bo.
War das der Versuch vielleicht auch so ein bisschen das Thema schon abzumoderieren,
ja.
Weil Urs Fischer in allen Ehren, aber den Vergleich kann er nur verlieren, gerade bei Mainz 05. Aber hätte man vielleicht das noch etwas deutlicher sagen müssen in dem Kontext, ihr Lieben. Ich sage nicht, wer es ist, aber Marco Rose wird es nicht sein.
Ja, ist schwierig. Das kannst du dann natürlich immer schwer machen, ja, weil würdest du entweder sagen, er war unser Wunschkandidat oder wir haben ihn gar nicht angefragt, was dann natürlich in Fankreisen, glaube ich, auch kritisiert werden würde. Also wir haben ja schon die Signale gehabt, dass es schon unwahrscheinlich ist, Rose schon eher sich Richtung Ausland orientieren soll. Der wirtschaftliche Aspekt muss vielleicht gar nicht so entscheidend gewesen sein am Ende, aber natürlich kommt er auch von Clubs wie RB Leipzig, Borussia Dortmund, wo A, anderes Geld verdient wurde, B, auch andere Wettbewerbe gespielt wurden als bei Mainz 05. Ich habe es von Anfang an eher für unwahrscheinlich gehalten, fand es dann aber trotzdem auch ganz witzig, dass jetzt am Wochenende auch da das Gerücht aufkam, er sei an der Mewa Arena gesehen worden. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Also ich bin am Freitag zum Stadion, hatte das gelesen, ne? Oh, Marco Rose wurde gesehen an der Mewa Arena und ich war mir sicher, auf dem Weg zur Mewa Arena noch und noch vor dem Stadion, habe ich 4-mal Marco Rose und 5-mal Urs Fischer gesehen, wenn man dann so getriggert ist.
Das ist so ein bisschen wie, ich plane mir ein rotes Auto zu kaufen und ich sehe nur noch rote Autos.
Ja, es war wirklich krass. Also ich habe dann auf einmal gedacht, mein Verstand spielt irgendwie Kirmes mit mir.
Und deswegen kann man Zeugen nie zu 100% vertrauen. Ja. Also es wäre natürlich vom Herz her eine tolle Sache gewesen, Marco Rose. Wirklich, ohne Scheiß. Aber es war schon nicht realistisch. Und deswegen war mir relativ früh klar, okay, es läuft auf Urs Fischer hinaus. Aber wie gesagt, mich hat diese Personalie so sehr an Bo Svenssons dunkle Zeiten erinnert, weswegen man ja dann auch Bo Svensson zu Union Berlin geholt hat, ehrlicherweise, weil man gehofft hat, er setzt da an, wo Urs Fischer aufgehört hat. Und Fun Fact, er hat nahtlos da weitergemacht, deswegen hat es ja auch so nicht funktioniert, dass ich echt keine gute Laune hatte. Und dass die andere Personalie, die aber auch diskutiert wurde und die für viele sogar die A-Lösung gewesen wäre, war der Interimstrainer Benny Hoffmann. Und da muss ich ehrlicherweise sagen, ich wundere mich immer wieder ein klein wenig, das Argument, was dann häufig kommt, warum es Benny Hoffmann nicht sein sollte, ist, dass man ihn nicht verheizen wollen würde. Ehrlicherweise hat Urs Fischer selbst heute die beste Antwort darauf gegeben, indem er sagte, es gibt nie eine einfache Situation, in der man eine Mannschaft übernimmt. Und an irgendeinem Punkt muss man, er hat dann zwar Spieler gesagt, ins kalte Wasser werfen, aber für Trainer gilt das halt eben auch.
Ja, und wir haben ja im Vorgespräch mal so drüber gesprochen, wenn es ums Verheizen geht, hätte Jürgen Klopp nie vom Spieler zum Trainer bei Mainz 05 werden dürfen. Thomas Tuchel hätte nach der Entlassung von Jörn Andersen nach dem DFB-Pokalspiel in Lübeck niemals Trainer in so einer Situation werden dürfen.
So kurzfristig, dann noch mit dem ersten Spiel gegen Leverkusen. Ha.
Ja. Ich weiß gar nicht, ob es am Ende die Verantwortlichen sind. Ich höre das ja tatsächlich oft eher so aus Fankreisen.
Total, ja.
Also, dass da schon so eine ziemliche Angstkultur irgendwie vorhanden ist, ja, wenn es ums Verheizen geht. Ich denke mir inzwischen, wir reden jetzt hier aber auch nicht mehr von einem Azubi-Trainer. Der wurde 2-mal deutscher A-Jugendmeister mit Dortmund, 1-mal mit Mainz 05.
Er wurde übrigens auch mehrfach deutscher Meister als Spieler beim BVB, das muss man auch dazu sagen.
So, und dann hat er auch den Wechsel in die U23 gemacht, einen harten Abstiegskampf durchlebt vergangene Saison mit einem Kader, dem ja auch ein Stürmer gefehlt hat. In dieser Saison das Team zu einer Spitzenmannschaft in der Liga auch mit aufgebaut. Also das ist nun wirklich kein Typ mehr, den man in Watte packen muss. Ja, der ist auch keine...
Ich glaube, der will auch gar nicht in Watte gepackt
Nein,
werden.
Der ist auch keine 18 mehr. Ja, also
er sieht noch so aus,
ehrlicherweise. Ja, also deswegen zieht dieses Argument für mich dann tatsächlich einfach nicht. Und ein zweites Gerücht, mit dem ich glaube ich auch gerne mal aufräumen möchte, man hört immer wieder, der will das ja gar nicht.
Ja,
ne?
Oh Gott, wenn ich das noch einmal höre, wenn das einer zu mir sagt, ja, ne, weiß ich sofort, ja, wie viel Ahnung er hat oder nicht, nämlich
ja,
gar keine.
Ja, der will das ja gar nicht, heißt es dann immer wieder. Also ich meine, er hat ja bewusst auch das Zeichen gesetzt, in die U23 zu gehen. Und wer mal Regionalliga-Fußball guckt, der sieht da halt richtig harten Männerfußball in einer brutal ausgeglichenen Liga, wo dir nichts geschenkt wird. Das hat mit Jugendfußball...
Nicht brachial?
Ja, da ist auch sehr viel brachial, danke, dass du es sagst, sehr viel brachialer Fußball tatsächlich, bei wie ich es ja liebe. Mhm. Und das hat halt mit Jugend-, Kinderfußball oder was auch immer nichts mehr zu tun. Ja, also wir reden hier wirklich von einem Trainer, der sich hier innerhalb dieses Vereins und schon davor extrem profiliert hatte, bei dem ich mir auch sicher bin, der wird früher oder später auch seine Interessenten haben im Männerfußballbereich, die attraktiv sind. Ja, ich hätte mir auch ein bisschen so mal dieses Vertrauen jetzt für ihn auch einfach gewünscht, weil ich der Meinung bin, er hat es verdient. Ich, genauso wie du, finde, er hat in 2 Tagen da einen Bombenjob gemacht, weil die Mannschaft auf einmal ein Flachpassspiel von hinten heraus hatte, das du in 2 Tagen auch erstmal hinbekommen musst mit dieser
Selbstsicherheit.
Beziehungsweise
gesunden Mix auch mit langen Bällen. Mhm. Ne? Also es war jetzt nicht erzwungen auf eine gewisse Art und Weise.
Ja, genau. Aber ich finde schon, dass er mit Profil jetzt auch aus diesem Spiel am Freitag rausgegangen ist. Zum einen, weil er Mut aufgebracht hat in der Anfangsaufstellung. Ja, also es war keine verzagte Aufstellung, sondern wirklich so ein Zeichen, das setze ich jetzt mal. Also mal einfach einen 0-Euro-Einkauf, der vor Monaten noch 6. Liga beim TSV Go Oderheim gespielt hat, starten zu lassen. Den 10-Millionen-Königstransfer aber auf die Bank zu setzen, der die gleiche Position spielt.
Und den 3. Torwart reinzustellen.
Ja. Da, und es waren am Ende tatsächlich ja gar nicht diese mutigen Entscheidungen, die zur Niederlage geführt haben. Es war dann eher ein Problem, dass auf Positionen, wo du wirklich normalerweise zuverlässige, sehr profi-erfahrene Spieler hast, dass die an dem Tag halt nicht ihre Leistung gebracht haben.
Es stimmt. Und ein Punkt, den man in dieser Diskussion vielleicht noch nennen sollte, ist, Benni Hoffmann wäre halt eine typische Mainz 05-Lösung gewesen. Du hast sie vorhin genannt, die man aus dem NLZ hochgezogen hat. Benni Hoffmann hätte sich das allemal verdient gehabt. Urs Fischer ist nicht die typische Mainz 05-Lösung. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum doch einige, sie supporten ihn, aber trotzdem hinter vorgehaltener Hand sagen, ah, da fremdle ich jetzt aber schon mit. Ich habe ein Mikrofon, ich sage das offen, ich fremdle damit ein klein wenig. Lass mich gerne eines Besseren überzeugen. Und ich glaube auch, dass er das kann. Mhm. Aber ich werde ihn an der Entwicklung messen. Das ist für mich der Indikator und nicht daran, ob er funktioniert.
Ich glaube, da wird es halt am Ende den Widerspruch geben, was jeder für sich auch unter Entwicklung versteht. Also wenn Total. Ich jetzt rein wirklich nüchtern aufs Ergebnis gucke, dann hat er natürlich also,
das Ergebnis hat sich entwickelt.
Ja, genau. Also in einen Freund in einer WhatsApp-Gruppe mit alten ostfriesischen Kicker-Fußballmanagern, mit denen ich da irgendwie jedes Jahr immer noch so am Zocken bin.
Deich 05?
So ungefähr, ja. Es hat mit geballter Kompetenz zu tun. Also die Gruppe ist eine Lüge. Tatsächlich, ja. Der hat mir jetzt tatsächlich was geschickt, was ich wohl vor 2 Jahren oder so geschrieben hatte, nämlich, dass wenn es einen Bundesliga-Trainer gibt, der eine Lebensleistung vollbracht hat, dass ich da wohl tatsächlich Urs Fischer genannt habe für die Arbeit, die er bei Union geleistet hat.
Das ist aber auch richtig, das waren, ich glaube, 5 Jahre.
Ja.
Und das irgendwann funktioniert es auf einmal nicht mehr. Aber Union ist jetzt auch nie aufgefallen mit dass man entwicklungsfähig sein wollte, sondern man musste sich entwickeln, weil er den Verein in immer höhere Weihen getrieben hat und schlussendlich hat er den Verein da ein bisschen in den Ruin, in Anführungszeichen, getrieben. Ich glaube, das könnte ihm bei Christian Heidel überhaupt nicht passieren. Der würde allein mit der Transferphase dafür sorgen, dass er die Handbremse anzieht.
Ich glaube zumindest, dass bei Union Berlin ihm kein Gefallen damit getan wurde, dann auf einmal so abgehalfterte, ex-italienische Nationalspieler zu holen. Ja,
es also war sehr italophil, ne? Also ja, selbst deutsche Nationalspieler, die sehr italophil sind.
Robin Gosens, glaube ich, Kevin Volland. Also auf einmal hat man dann ja Spieler geholt, die dann gar nicht mehr irgendwie zu dieser Identität dieses Vereins gepasst hatten und was ihn groß gemacht hatte. Aber ich glaube, ich sehe es halt auch immer noch in diesem krassen Kontrast. In den Nullerjahren, als ich noch auch Berichterstatter für Kickers Emden-Spiele war, habe ich Union Berlin halt noch regelmäßig als Drittligist erlebt. Ja? Und jetzt ist es ein Erstligist, der zwischenzeitlich 3-mal international gespielt hat und das ist zu großen Teilen auch Urs Fischer zu verdanken gewesen und spannend fand ich halt auch, dass Christoph Biermann heute so meinte, man kann es nicht ganz mit Jürgen Klopp in Dortmund vergleichen, aber in gewissen Ansätzen ist es schon so, die Leute bei Union Berlin, die vermissen ihn immer noch, ja, und er hat auch gesagt, nach so vielen Umdrehungen bei Union Berlin, wo man jetzt nochmal anders hin möchte, ist man unter Steffen Baumgart jetzt letztlich wieder genau bei dem Fußball gelandet, den Urs Fischer hat spielen lassen, weil es für den Standort offenbar halt der erfolgreichste Fußball ist.
Steffen Baumgart. Ja, das wäre mein schlimmster Albtraum gewesen, aber kurz danach wäre Urs Fischer gekommen, so ungefähr.
Ja, wobei ich ja die Geschichte mal gesagt habe, dadurch, dass ich Balljunge bei Steffen Baumgart war, früher in Ostfriesland, bin hier natürlich befangen, ja.
Ich verstehe das auch total. Es ist ja auch keine abschließende Wertung meinerseits, aber ich spreche einfach mal darüber, wie es sich für mich als Fan angefühlt hat. denn nach dem Gespräch zwischen uns beiden sehe ich die Welt auch wieder ein bisschen anders, was den einen oder anderen, der meine schlechte Laune am Wochenende ertragen musste, freuen wird, dass es mir jetzt besser geht. Aber ich finde, das ist ja auch genau der Punkt. Wir müssen uns darüber streiten, im Guten, weil wir alle möchten, dass Mainz 05 halt nach vorne geht. Und ich bleibe auch dabei, wenn er sich nicht entwickelt, das ist dieselbe Aufgabe, die Henriksen hatte. Mhm. Er muss sich auf Mainz 05 einlassen und er kann hier nicht einfach seinen Stiefel durchziehen. Das wird nicht funktionieren. Und ein Zeichen gab es dafür auf dieser Pressekonferenz. Und zwar die Frage nach dem Frauenfußball, die er erstaunlich souverän beantwortet hat. Ich sag mal, er hat sie kompetenter beantwortet als Stefan Hofmann die Frage auf der MV nach weiblichen Führungspositionen und dann sagt, ja, da haben wir doch im Consulting jetzt hier irgendjemand, du konntest überhaupt nicht den Namen nennen. Ne? Und das ist natürlich Urs Fischer nicht passiert, sondern er hat dann auch noch auf seine Tochter verwiesen, die auch mal Fußball gespielt hat und warum er sich dafür begeistern kann und warum er bei Union Berlin das Ganze auch eng verfolgt hat. Mit dem kleinen Einschub, na, also wenn es die Zeit hergibt.
Im Übrigen, auch das zeigt seine Bodenständigkeit, denn wenn man tatsächlich mal guckt, seine Tochter ist einfach, ich glaube, da kommst du inzwischen mit zwei Händen nicht mehr hin, wenn du das zeigst, wie oft die Schweizer Meisterin gewesen ist. Also die war jetzt nicht nur irgendwie Hobby-Fußballspielerin.
Der klang so ein bisschen bei ihm, ne?
Die war tatsächlich auch einfach verdammt erfolgreich in der Schweiz. Ja.
Ja, ist auch eine fußballverrückte Familie. Mhm. Schön zu sehen. Und ich glaube, wenn er so ein Interesse an einem Vereinsleben hat, und Mainz 05 ist nun mal ein eingetragener Verein, dann kann das gut funktionieren. Und er muss sich ein bisschen darauf einlassen. Aber ich habe das Gefühl, dass er das tatsächlich auch tun wird, wenn es das Schweizer Uhrwerk von der Zeit her zulässt. Ja.
Ich habe es jetzt gerade parallel nochmal geguckt. 2012, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22 Schweizer Meisterschaft mit den Frauen. Also kommt man doch so ungefähr auf zwei Hände. Aber das ist natürlich schon echt sehr ordentlich. Ne?
Kann man einfach mal den Hut vorziehen.
Ja, absolut. Und er war wirklich gut vorbereitet. Also er wusste, dass Mainz 05 da in der Abteilung sich mit einem anderen Verein schon mal zusammengetan hat, dass die zweite Bundesliga spielen. Das war schon alles echt top. Hätte ich, um ehrlich zu sein, das hätte ich von ihm jetzt auch nicht erwarten müssen, dass er das dann weiß, weil ich glaube, er wird sich schon vornehmlich mit dem Männer-Bundesligisten beschäftigt haben, die ja jetzt auch erstmal sein Job sind und auch kein leichter, sind ja noch vier Spiele.
Ja, die Frauen zu betreuen wäre der einfachere Job gerade, ja.
Ja, absolut. Und ne, also die gewinnen ihre Spiele. Aber ist jetzt auch kein leichtes Programm für ihn, ne? Also du hast jetzt halt zwei englische Wochen.
Ich würde widersprechen. Ich würde sagen, es ist das perfekte Programm für einen neuen Trainer. Posen, erstmal schön Wettbewerb, in dem du eigentlich schon mal safe weiter bist. Du bist auf jeden Fall schon mal safe in den Playoffs. Ob du direkt weiterkommst, okay, sei jetzt mal dahingestellt. Aber dass du dort überwinterst, ist gesetzt. So, da kannst du jetzt erstmal nicht viel kaputt machen. Dann gegen die Bayern. Da hat keiner große Erwartungen, außer jemand stellt für die tolle Frage, wir haben die doch schon mal geärgert, das wissen die aber schon, oder? Wir ärgern die ganz gut eigentlich. Aber ich glaube, davon würde er sich nicht beeindrucken lassen. Das heißt, er kann ja gar nicht verlieren in dem Sinne, er kann nur positiv überraschen. Das heißt, er hat zwei Spiele in the bank und er kommt in einen sehr zügigen Rhythmus. Das heißt, es könnte ihm wirklich gelegen kommen, dass die Spielansetzungen so sind, wie sie gerade sind.
Also ich höre bei dir raus erstmal Posen in Posen und dann einmal feiern in Bayern. Und dann,
wow!
Ja, den konnte ich mir jetzt mal hier zurechtlegen.
Wow!
Ja.
Also wenn du so lieferst, mein Lieber, dann gibt es hier den nächstgedeckten Apfelkuchen.
Ja, ja, vielen Dank, da freue ich mich drauf. Ich versuche ihn diesmal auch nicht in die Hosentasche zu stecken. Ja, hat Spaß gemacht und ich bin ja jetzt auch auf die Entwicklung gespannt. Also ich würde jetzt auch noch gar keine Prognose abgeben wollen, weil ich auch einfach der Überzeugung bin, ganz ohne Wintertransfers wird das mit dem Klassenerhalt sowieso nichts.
Und du magst es auch recht zu haben, deswegen warum sollte man sich jetzt festlegen?
Ja, und ich muss sagen, wir erinnern uns ja noch an unsere große Show im Sommer, ja, wenn ich da an die ganzen Hottakes denke.
Gott, stand da Nelson Viper Torschützenkönig?
Zu viel Optimismus ist dann am Ende des Tages vielleicht auch nicht immer das richtige Mittel. Ja, also vielleicht ist ein Schuss Rationalität nach Urs Fischer Art für uns jetzt auch erstmal genau die richtige Dosis.
Ja, und weil der Schlechti es gerade anspricht, es gibt noch Tickets für die zweite Live-Sendung am 8. Januar im Kutz. Natürlich wie letztes Mal 19.05 Uhr, ihr kennt das ganze Gedöns wie bei der MV. Aber das kostet hier ein bisschen was, allerdings nur, ich glaube, 3 € im Vorverkauf, 4 € an der Abendkasse. Und das stecken sich hier nicht die Herren Podcaster und Podcasterinnen in die Tasche.
Was? Warum das denn nicht?
Wir finanzieren damit quasi die Kultur in Mainz. Und es sind über 130 schon wieder verkauft. Also ihr Lieben, ihr beeilt euch, falls ihr das hier hört und Lust habt, kommt dazu 8. Januar 19 Uhr im Kutz. Ich glaube, Einlass ist dann wieder so gegen 18, 18.15 Uhr. Und ich würde sagen, damit, mein lieber Schlechti, sind wir am Ende angekommen.
Genau, ich packe jetzt gleich den Koffer, geht dann am Mittwoch nach Polen, nach Posen, schön. Zum Posen, weißt ja.
Und dann mal schön den Weihnachtsmarkt abchecken.
Ja, ich freue mich da schon drauf. Ich hoffe, dass es ungefährlich ist. Ich glaube, es wird ja ein bisschen eine andere Basics sein als jetzt mit Craiova, weil das ja schon eine Fanszene ist, die als recht problematisch beschrieben wird mit vielen Hooligans. Ich hoffe trotzdem, dass man sich da einfach auch mal ein bisschen tummeln kann, ein bisschen die Stadt sehen kann, ein bisschen Weihnachtsmarktatmosphäre schnuppern kann, weil letztlich ist das ja auch das, worauf man sich freut. Also ich würde jetzt schon sagen, hier, wenn Kollegen von mir schon in Zypern die Sonne genossen haben, den Weihnachtsmarkt in Craiova, und ich werde da
verhauen in Polen.
Ich werde verhauen in Polen. Dann wäre das für mich irgendwie jetzt nicht so das Europapokal-Ergebnis, das mir gefallen würde, ja?
Nee, das kann ich zu 100% verstehen. Ich drücke dir die Daumen, Schlechti, dass du nicht auf die Ohren kriegst.
Ich versuch's, ja. Ansonsten mit meinem Fight Club gestählerten Körper sehe ich der Geschichte eh sehr positiv entgegen.
Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, je nachdem, wann ihr uns hört. Macht es gut und wir hören uns dann nächste Woche Montag wieder. Schlechti, bist du dabei?
Ja, ich habe Weihnachtsfeier.
Oh, das Weihnachtsfeier. Ja. Ach Mann, ey. Ja gut, dann wird meine Ehefrau wohl wieder ran müssen. Domi ist auch nicht mehr lange im Sabbatical, habe ich gehört.
Nee, sollte jetzt ab Januar wieder dabei sein. Weiß also, ja nicht, ob das am 8. sogar klappt. Ja, wäre ein Anreiz mehr hier für die
Leute. Ich habe ihn fest eingeplant für
die
Live-Show.
Ja.
Also wer den schönen, sonnengebräunten Mann
ja.
aus, wo ist er gerade, in Asien unterwegs ist.
Der sollte nicht auf uns gucken, sondern auf Domi.
Der sollte auf Domi. Er wird auffallen. Wir alle bleichgesichtig da sitzen und er wie aus dem Solarium kommen. Ja. Sonnenbank-Flavor.
Ja, genau. Total gute Laune, während wir halt in so einer Mainz 05 Winterdepression irgendwie hängen. Vielleicht ja dann nicht mehr. Ja, vielleicht gibt es bis dahin Neuzugänge, vielleicht gibt es bis dahin Siege gegen St. Pauli und bei Bayern München.
Urs Fischer fischt frische Punkte für Mainz 05.
Ja. Wunderbar. Und er fährt die Transferangel dann vielleicht auch schon aus.
Ja? Ich habe gehört, Avoni ist schon im Anflug. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dahin. Arrivederci und ciao, ciao.
Ciao.